SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Homosexuelle sollen die Kinder ihrer Partnerin, ihres Partners adoptieren dürfen. Der Ständerat sagt Ja zu einer Modernisierung des Adoptionsrechts. Ein Fortschritt für die einen, der Anfang vom Ende der traditionellen Familie für die anderen. Dazu die Fakten und die Diskussion im Tagesgespräch um 1. Dann Schlag gegen die Mafia. Die Polizei verhaftet in verschiedenen Kantonen 15 mutmaßliche Mitglieder der Nangreta. Und Misstrauen gegenüber dem Flüchtlingsplan der Türkei.
Die Flüchtlinge werden hier wie so eine Art Pfand genommen. Man schiebt es hin und her. Die Türkei hat Interessen, die Europäische Union hat Interessen und die Leidtragenden sind letztendlich die Flüchtlinge.
Deutliche Worte von Amnesty International im Rendezvous-Gespräch. Im Studio heute Brigitte Kramer. Wenn ein Mann das Kind seines Partners adoptieren will oder eine Frau das Kind ihrer Partnerin, dann sollen sie das dürfen. Der Ständerat hat sich heute Vormittag für die Stiefkindadoption ausgesprochen. Und das deutlich. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Heute können nur verheiratete Personen das Kind aus einer früheren Beziehung ihres Partners oder ihrer Partnerin adoptieren. Das entspreche nicht mehr den heutigen Realitäten von Patchwork- und Regenbogenfamilien, findet der Bundesrat und nun auch eine Mehrheit des Ständerates. Deshalb sollen auch unverheiratete schwule und lesbische Menschen das Kind ihres Partners adoptieren können. Vorausgesetzt, die Paare sind mindestens 28 Jahre alt, leben seit 3 Jahren zusammen und haben seit einem Jahr zusammen für das Kind gesorgt. Justizministerin Simonetta Sommaruga.
Wenn Sie das Wohl des Kindes ins Zentrum stellen, dann denke ich, ist es schwierig zu begründen, warum Sie ein Kind unterschiedlich behandeln wollen, je nachdem, ob seine Eltern verheiratet sind, ob sie nicht verheiratet sind, ob es eben Vater oder Mutter in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben, in einer eingetragenen Partnerschaft.
Studien hätten bewiesen, dass die soziale und psychische Entwicklung der Kinder nicht von der sexuellen Orientierung ihrer Eltern abhänge, argumentierte eine Mehrheit im Rat. Kritiker aus SVP und CVP störten sich daran, dass mit der neuen Regelung Kinder adoptiert werden können, die über künstliche Befruchtung oder Leihmutterschaft entstanden sind. Doch blieben sie in der Minderheit. Das revidierte Adoptionsrecht regelt nicht nur die Situation homosexueller und nicht verheirateter Paare neu. Künftig sollen Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigegeben haben, Informationen über ihr Kind erhalten können. Vorausgesetzt, das Kind oder allenfalls seine Stiefeltern sind einverstanden.
Elisabeth Pestalozzi, um diese Neuerung im Adoptionsrecht geht es gleich, eben darum, dass Frauen herausfinden dürfen, was aus dem Kind geworden ist, das sie zur Adoption freigegeben haben. Mehr dazu nach den weiteren Meldungen des Mittags mit Patrick Seiler.
In der Schweiz sind 15 mutmaßliche Mitglieder der Mafia-Organisation 'Ndrangheta festgenommen worden. Es handelt sich um italienische Staatsangehörige. Sie sind nun in Auslieferungshaft. Das teilte das Bundesamt für Justiz mit, das die Festnahmen angeordnet hat. 12 Personen wurden im Kanton Thurgau festgenommen, eine im Kanton Zürich und 2 im Wallis. Die meisten von ihnen sollen einer Zelle der kalabresischen 'Ndrangheta im Thurgau angehören. Die italienischen Behörden haben um die Auslieferung ersucht. Wegen eines Felssturzes sind mehrere hundert Bewohnerinnen und Bewohner des Kalankatals im Kanton Graubünden von der Umwelt abgeschnitten. Das Geröll, das sich bis zu 4 Meter hoch häuft, verschüttete nach Angaben der Polizei die Kalanka-Straße zwischen Molina di Buseno und Arvigo. Bis zum jetzigen Zeitpunkt seien keine Meldungen über vermisste Personen eingegangen. Aus einem Wohnhaus wurden 3 Personen evakuiert. Geologen haben das Gebiet beurteilt. Nun wird eine Umfahrungsstraße eingerichtet. Diese soll gemäß der Polizei bis am Freitag fertiggestellt sein. Ende Februar waren in der Schweiz gut 161'000 Menschen als arbeitslos gemeldet. 11'000 mehr als im Februar vor einem Jahr. Das schreibt das Staatssekretariat für Wirtschaft. Die Arbeitslosenquote lag Ende Februar bei 3,7%, im Vorjahr bei 3,5%. Im Februar mussten Schweizerinnen und Schweizer für Produkte und Dienstleistungen ganz leicht mehr bezahlen als noch im Januar. Der sogenannte Landesindex der Konsumentenpreise stieg in dieser Zeit 0,2%. Vor allem für Ferien und Kleider, aber auch für Wohnungsmieten und Lebensmittel mussten die Konsumenten tiefer in die Tasche greifen, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Verglichen mit dem Februar 2015 bezahlen Konsumentinnen und Konsumenten für Güter und Dienstleistungen jedoch immer noch weniger. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR macht sich Sorgen um jene Flüchtlinge, die von der Europäischen Union in die Türkei zurückgeschickt werden sollen. Der Europachef des UNHCR, Vincent Costel, hat sich entsprechend im Westschweizer Radio geäußert. In der Türkei seien ganze Gruppen von Flüchtlingen praktisch schutzlos, so vor allem Migranten aus Afghanistan, Iran oder Irak. Diese Menschen in die Türkei zurückzuschicken, widerspreche europäischem und internationalem Recht. Er hoffe daher, so Costel, dass der Status der betroffenen Flüchtlinge in der Türkei verbessert werde. Südkorea hat neue Sanktionen gegen Nordkorea verhängt, als Reaktion auf den Atomtest des nördlichen Nachbarn im Januar. Unter anderem wurden fast 40 Funktionäre Nordkoreas und 30 Organisationen, die mit Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm in Verbindung stehen sollen, auf eine schwarze Liste gesetzt. Damit dürfen sie keine Geldgeschäfte mehr über südkoreanische Banken abwickeln. Im vergangenen Jahr sind in der Schweiz mehr Unfälle und Berufskrankheiten registriert worden als 2014. Laut der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt SUVA ist das schöne Sommerwetter einer der Gründe. Mehr Unfälle gab es nämlich nur in der Freizeit. Während der Arbeitszeit waren es weniger als im Jahr zuvor. Insgesamt stieg die Zahl der Unfälle und Berufskrankheiten 2015 auf gut 463'000. Das entspricht einer Zunahme von 0,7%. Die Dopingenthüllungen um die russische Tennisspielerin Maria Sharapova haben erste Konsequenzen. Der US-Sportartikelhersteller Nike legt den Sponsoringvertrag mit Sharapova vorerst auf Eis. Man wolle das Ergebnis weiterer Ermittlungen abwarten, bevor man über die nächsten Schritte entscheide, heißt es. Und der Schweizer Uhrenfabrikant Tag Heuer hat definitiv entschieden, Sharapova nicht weiter finanziell zu unterstützen. Maria Sharapova war während der Australian Open positiv auf das verbotene Medikament Meldonium getestet und auf unbestimmte Zeit gesperrt worden. Das Wetter. Am Nachmittag schneit es im Norden noch etwas, morgen scheint oft die Sonne, teilweise hat es aber auch ein paar Wolkenfelder. Im Süden ist es teilweise sonnig, wobei morgen Nachmittag vermehrt Wolken aufziehen. Die Temperatur erreicht im Norden 6 und im Süden 10 Grad.
Die Adoption von Stiefkindern war heute im Ständerat der meistdiskutierte Punkt. Eine weitere Änderung im Adoptionsgesetz betrifft Mütter, die ihr Kind zur Adoption freigegeben haben. Sie sollen in Zukunft erfahren dürfen, was aus ihrem Kind geworden ist. Die Hintergründe dazu von Gaudenz Wacker.
Dutzende Fotos mit lachenden Gesichtern von Kleinkindern zieren die Wände. An eine Stellwand sind farbige Zettel gepinnt mit den Vornamen von Babys und den Nachnamen von möglichen neuen Eltern. In der Schweizerischen Fachstelle für Adoption laufen oft die Fäden zusammen, wenn eine Mutter ihr Kind zur Adoption freigibt. Immer stecken diese Mütter in Notlagen, so die Leiterin der Fachstelle Franziska Frohofer, sei es, weil eine Mutter viel zu jung ist.
Andere Mütter sind psychisch krank und können sich gar nicht mit dem Kind wirklich befassen. Dann gibt es Kriegsvergewaltigungen, wo Frauen mit Kindern schwanger sind, die sie nicht akzeptieren können. Und letztens hat mir eine Mutter gesagt, sie hat wirklich im Gebärsaal realisiert, als die Hebamme sagte, das Baby kommt, dass sie ein Baby zur Welt bringt.
Dass eine Mutter ihr Kind zur Adoption freigibt, kommt relativ selten vor. Etwa ein Dutzend Fälle pro Jahr registriert die Fachstelle in der Deutschschweiz derzeit. Hinter jeder Geschichte steckt ein persönliches Drama, das mit der Adoptionsfreigabe für die leiblichen Mütter oft nicht glücklich endet. Wenn sie etwas über ihr Kind erfahren wollen, stranden sie.
Abgebende Mütter, wenn sie mal unterschrieben haben, sie werden noch angehört und so, und dann gehen sie sozusagen in der Versenkung unter mit all ihren Themen, die sie haben werden. Heute dürfen sie ja noch gar nicht suchen, sondern müssen warten, bis sie gefunden werden.
Rechtlich haben leibliche Eltern keinen Anspruch auf Auskünfte über ihr Kind. Es gilt das Adoptionsgeheimnis. Die Idee dahinter: Eine Adoption kann nur gelingen, wenn alle Drähte zu den leiblichen Eltern gekappt werden. Gesetzlich verankert wurde das Adoptionsgeheimnis 1972. Nun soll es gelockert werden. Neu sollen leibliche Eltern in Erfahrung bringen dürfen, wie ihr Kind heißt und wo es wohnt, sofern das Kind volljährig und damit einverstanden ist. Es sei höchste Zeit dafür, so Vorhofer. Denn die Vorstellungen hätten sich gewandelt. Zum einen sei heute belegt, dass Adoptivkinder ihre wahre Herkunft kennen sollten, um gesund aufzuwachsen.
Und dass andererseits diese Mütter diese Kinder eben nicht vergessen, wie man damals gedacht hat. Man gedacht, dann können sie einen neuen Start ins Leben machen. So ist es natürlich nicht. Diese Mütter, die leiden, die beschäftigen sich mit dieser Thematik.
Klar sei aber, wer immer sich auf die Suche mache, brauche dabei Beratung. Oft seien Begegnungen belastend. Das zeige sich heute schon, wenn adoptierte Kinder ihre Eltern ausfindig machen. Rund 6'000 Personen wurden in der Deutschschweiz in den letzten rund 50 Jahren adoptiert. Einige von ihnen wüssten wohl noch nicht einmal, dass sie Adoptivkinder sind. Andere suchten noch immer ihre leiblichen Eltern. Sie tun dies auch mit Hilfe der Fachstelle, die eigens dafür Personensuche anbietet. Eine Suche, die nicht selten traurig endet.
Oft ist es dann halt auch so, dass diese Menschen schon verstorben sind. Das ist zum Teil ganz schwer erträglich für die Suchenden, denen das sehr wichtig ist.
Zur Personensuche und wer diese teure Dienstleistung bezahlt, sagt aber auch das revidierte Adoptionsgesetz nichts. Dafür sollten leibliche Mütter neu davon ausgehen können, dass ihre Kinder etwas über ihre Herkunft wissen. Dem Kind die Adoption völlig verschweigen geht nicht. Seine Adoptiveltern müssen es über die Adoption in Kenntnis setzen. Auch das verlangt das neue Gesetz ausdrücklich.
Der Bericht von Gaudenz Zwacker. Vor 41 Jahren Rendezvous mit diesen weiteren Themen.
Wenn wir weiter so an einem Strang ziehen, dann können wir diese Krise auch schaffen.
Sagt der Bürgermeister von Konstanz, wo man sich nach der Decke streckt, um die vielen Flüchtlinge aufzunehmen und zu integrieren. Mit ihrer Werbung hat die Schweizer Erdöl- und Erdgasbranche übers Ziel hinausgeschossen und kassiert einen Rüffel. Und Frauen sind weniger arbeitslos als Männer, sagt die Statistik. Doch
Frauen haben ein höheres Arbeitslosigkeitsrisiko und da ist das Risiko, dass man dann eben, wenn es schlecht geht, entlassen wird, grösser.
Relativiert der ETH-Ökonom. Was die Statistik nicht sagt, kurz vor eins. Zuschlagen, wenn die Verdächtigen noch tief und fest schlafen. Mit dieser Taktik hat die Polizei heute am frühen Morgen 15 mutmaßliche Mafiosi festgenommen, und zwar gleichzeitig in den Kantonen Thurgau, Zürich und Wallis. Die meisten von ihnen sollen zur kalabresischen 'Ndrangheta gehören. Zugeschlagen hat die Polizei nach jahrelangen Ermittlungen. Dominik Meyer.
Dass die Mafia-Organisation 'Ndrangheta im Thurgau Fuß gefasst hat, das vermuten die Strafverfolger seit längerem. Vor 2 Jahren verhaftete die italienische Polizei 2 mutmaßliche Mitglieder dieser Thurgauer Zelle und sie stellte ein aufsehenerregendes Video ins Netz. Das Video soll ein Treffen der Zelle zeigen im Boccia-Club der Gemeinde Wengi. Ein Gericht in Italien hat die 2 damals verhafteten Männer inzwischen verurteilt, weil sie einer kriminellen Vereinigung angehört hatten. Die italienischen Behörden haben ein Dutzend weiterer Verdächtiger im Visier. Vor über einem Jahr ging das erste Auslieferungsgesuch in der Schweiz ein. Die Abklärungen dauerten. Heute nun hat die Polizei die 15 Personen festgenommen. 13 von ihnen sollen zur Thurgauer Zelle der 'Ndrangheta gehören, sagt Volker Galli vom Bundesamt für Justiz.
Diese Personen werden verdächtigt, jahrelang regelmäßig an Treffen und Riten teilgenommen zu haben und sich in bedingungslosem Gehorsam auch den hierarchischen Strukturen untergeordnet zu haben.
Italien wirft ihnen vor, Teil einer kriminellen Vereinigung zu sein. Auch die Schweizer Bundesanwaltschaft führt Strafverfahren gegen die Verdächtigen. Nun aber gibt sie der Auslieferung den Vorrang.
In diesem Falle hat sich im Verlauf der Ermittlungen gezeigt, dass die untersuchten Straftaten in der Schweiz nur ein Teil der viel umfassenderen Ermittlungen in Italien sind.
Sagt Volker Galli vom Bundesamt für Justiz. Was nun mit den Schweizer Verfahren geschieht, ist laut Bundesanwaltschaft zurzeit offen. Es gibt noch 2 weitere Verdächtige. Italien möchte auch sie ausgeliefert haben. Weil sie jedoch eingebürgert wurden, kann sie das Bundesamt für Justiz nicht in Auslieferungshaft nehmen. Auch die Auslieferung der 15 Festgenommenen von heute steht noch nicht fest. Wenn sie sich widersetzen, entscheidet das Bundesamt für Justiz und die Betroffenen können den Entscheid weiterziehen ans Bundesstrafgericht. Italien wirft den Verdächtigen neben der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung keine weiteren konkreteren Delikte vor. Generell aber sind Ableger der 'Ndrangheta in der Schweiz häufig im Drogenhandel tätig. Das zeigt eine Analyse des Bundesamts für Polizei. Zugerechnet werden der 'Ndrangheta auch Delikte im Bereich Menschenhandel, Betrug und Erpressung.
Die Türkei ist bereit, alle Syrien-Flüchtlinge aus Griechenland zurückzunehmen. Vorausgesetzt, die EU nimmt für jeden dieser Flüchtlinge einen aus der Türkei auf. Ein 1-zu-1-Plan also. Zudem verlangt die Türkei weitere 3 Milliarden Euro Flüchtlingshilfe. Dies ist der Kern des neuesten Vorschlages, den die Türkei der EU am gestrigen Marathongipfel in Brüssel vorgelegt hat. Nun ist es an der EU, darüber zu brüten. Skeptisch ist man beim UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Und skeptisch zeigt sich auch Alexandra Karle von Amnesty International Schweiz im Gespräch.
Die Türkei hat natürlich ein ganz klares Interesse, warum sie der EU so entgegenkommt, was die Rücknahme von Flüchtlingen anbelangt. Sie möchte als EU-Beitrittskandidat ernst genommen werden und möchte Reisefreiheit auch für die Türken im Schengen-Raum. Trotzdem muss man das natürlich mit etwas Misstrauen betrachten. Sicherlich kommt es der Europäischen Union entgegen, wenn die Türkei anbietet, alle illegal eingereisten Flüchtlinge zurückzunehmen. Doch ob sich diese 1-zu-1-Regelung wirklich umsetzen lässt, das ist noch sehr fragwürdig.
Trotzdem, ein Ziel ist es ja, dass syrische Flüchtlinge auf legalem Weg nach Europa kommen können. Das würde den Schleppern das Geschäft vermiesen. Das klingt doch gut.
Das ist sicherlich wirklich das positive Ergebnis dieses Gipfels. Das sehen wir auch so, denn wir fordern ja sichere und legale Flüchtlingsrouten, damit die Menschen nicht den gefährlichen Weg über das Meer antreten müssen und dabei ihr Leben aufs Spiel setzen. Aber die Türkei als sicheres Drittland zu bezeichnen und sich sozusagen frei zu kaufen als EU und die Verantwortung an die Türkei abzuschieben, das ist aus unserer Sicht nicht hinnehmbar.
Nun scheint die Türkei im Moment in diesen Verhandlungen am längeren Hebel zu sitzen. Wie weit darf sich aus Ihrer Sicht die EU auf die Bedingungen einlassen? Stichwort auch Meinungsfreiheit, die in der Türkei ja beschnitten wurde.
Die Türkei als sicheren Drittstaat zu bezeichnen, das ist wirklich naiv. Wir haben mitgekriegt, was mit regierungskritischen Medien passiert in den vergangenen Tagen. Das Wort Meinungsfreiheit ist in der Türkei ein Fremdwort. Der Rechtsstaat ist wirklich problematisch. Dann gibt es auch Untersuchungen von Amnesty und anderen NGOs, dass die Türkei Flüchtlinge zurückschafft nach Syrien und auch in den Irak an der syrisch-türkischen Grenze wurde sogar auf Flüchtlinge geschossen. Also eigentlich gibt es keinerlei Freibrief dafür, dass die EU die Verantwortung einfach abschiebt an die Türkei und die Türkei als Grenzwächter missbraucht.
Ist das alles aus Ihrer Sicht also auch eine Art Politpoker auf dem Rücken der Flüchtlinge?
Auf alle Fälle. Die Flüchtlinge werden hier wie so eine Art Pfand genommen. Man schiebt es hin und her. Die Türkei hat Interessen, die Europäische Union hat Interessen und die Leidtragenden sind letztendlich die Flüchtlinge. Was wir fordern, ist einfach, sichere Einreisewege, legale Routen für Flüchtlinge zu schaffen und die Verantwortung zu teilen. Man kann nicht die gesamte Verantwortung für die Flüchtlinge der Türkei aufhalsen und sich freikaufen mit 6 Milliarden Euro, sondern die europäischen Länder müssen ihren Anteil tragen und deutlich mehr Flüchtlinge aufnehmen im Sinne von Kontingenten, damit die Menschen sicher hierher kommen können.
Das würde aber auch bedeuten, dass sich die EU innerhalb der Gemeinschaft einig werden müsste. Da haben wir ja zum Beispiel Ungarn, das auf die Bremse steht. Gelinde gesagt.
Das ist das Hauptproblem. Also viele Länder in Osteuropa wehren sich ja mit Händen und Füßen, ihren Teil der Verantwortung zu tragen. Das geht natürlich nicht. Man kann nicht nur Nutznießer in der Europäischen Union sein, sondern man muss eben auch die Lasten teilen. Und in diesem Fall, ich sage Lasten in Anführungsstrichen, die Flüchtlinge, die hierher kommen, die fliehen ja wirklich vor Krieg, vor Terror, vor Hunger. Und diesen Menschen muss eine Chance gegeben werden. Sie müssen ein Recht auf Asyl haben. Und das müssen sie in allen europäischen Ländern haben.
Sagt Alexandra Karle von Amnesty International Schweiz. Die Verteilung der Flüchtlinge stellt die EU also nach wie vor auf die Probe. Groß sind die Herausforderungen auch innerhalb einzelner EU-Staaten. Vor allem in Deutschland, das bereits über 1 Million Flüchtlinge aufgenommen und über das ganze Land verteilt hat. Auch nach Konstanz, direkt an der Schweizer Grenze. Anfang September war Andreas Osner, der Bürgermeister von Konstanz, zu Gast im Rendezvous und erklärte, wie stark seine Stadt angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen gefordert ist.
Die erste Turnhalle ist belegt mit 195 Personen und es werden weitere Turnhallen folgen. Wöchentlich werden neue Verträge unterschrieben, werden neue Liegenschaften mobilisiert mit aller Kraft und das fordert letztendlich auch viele, viele Ressourcen in unserer Verwaltung.
Ein halbes Jahr ist das jetzt her. Wie sieht es nun aus in Konstanz? Elmar Plotzer hat beim Bürgermeister nachgefragt.
Das Flüchtlingsthema hat Bürgermeister Andreas Osner im letzten halben Jahr stark auf Trab gehalten. Rückblickend sagt er:
Da ist in der Stadt ganz Enormes geleistet worden. Ich muss aber auch feststellen, das ist ganz klar, dass sowohl die Verwaltung hier in Konstanz, aber auch in allen anderen Kommunen in Deutschland wirklich am Anschlag ist.
Bis Ende letzten Jahres hat Konstanz 800 Flüchtlinge untergebracht. Im Laufe dieses Jahres dürften nochmals mindestens so viele dazukommen, wahrscheinlich sogar mehr. Eine große Herausforderung, zumal in der 80.000 Einwohnerstadt der Wohnraum ohnehin knapp ist. Die Stadtbehörden nutzen deshalb alle Möglichkeiten, um Flüchtlinge unterzubringen. Eine ehemalige Kaserne, ein leerstehendes Pflegeheim, Wohncontainer, beheizte Zelte und wenn es nicht anders geht, auch Turnhallen. In diesen Tagen muss sich der Konstanzer Gemeinderat gerade mit einem besonders umstrittenen Projekt befassen. In einer alten Tennishalle soll eine Asylunterkunft entstehen, in unmittelbarer Nähe eines beliebten Strandbades am Bodensee. Deshalb gäbe es in der Bevölkerung große Bedenken gegen dieses Projekt, erzählt Bürgermeister Osner.
Man denkt, naja, das sind Menschen aus anderen Kulturkreisen, die sind das nicht so gewohnt, dass im Sommer viele, viele Menschen, junge Frauen, leicht bekleidet, in Badeanzügen und so weiter dort baden. Es wird dann die Sorge geäußert, dass es zu kulturellen Konflikten kommen könnte und dass dadurch sozusagen ein Konfliktpotenzial entsteht, das der Staat möglicherweise nicht mehr in den Griff kriegen kann.
Die Silvesterübergriffe in Köln und Hamburg haben solche Ängste natürlich noch befeuert. Für Andreas Osner ist es ein Spagat. Auf der einen Seite hat er Verständnis für die Sorgen und Befürchtungen. Gleichzeitig versucht er, diese zu entkräften. Die Stadt werde dafür sorgen, dass in dieser Asylunterkunft vor allem Familien untergebracht werden, verspricht er. Das soll mögliche Konflikte vermindern. Und unermüdlich wirbt er dafür, Flüchtlinge nicht nur als Problem zu sehen. Immer wieder erzählt der Konstanzer Bürgermeister deshalb von seinen persönlichen Begegnungen mit Flüchtlingen.
Die sagen immer wieder, wir sind so dankbar, wir sind so froh, dass Deutschland oder eben Konstanz uns aufgenommen hat. Wir sitzen hier rum, wir dürfen noch nicht arbeiten, wir möchten gerne arbeiten, wir möchten gerne auch ehrenamtlich irgendwie einen Beitrag leisten, dass diese Stadt oder dieses Land mit uns gut klarkommt und wir würden so gerne mitarbeiten und bitte gebt uns die Chance dazu.
In der Praxis ist das gar nicht so einfach. Damit die Flüchtlinge in Deutschland arbeiten können, braucht es die Bewilligung von verschiedenen Amtsstellen. Es gäbe aber erste Ansätze.
Wir haben hier in der Stadt einige Betriebe, sowohl unsere technischen Betriebe, also städtischen Betriebe, als auch eine private Firma, das ist die Mainau GmbH, das ist die Insel Mainau, großes touristisches Unternehmen, wo viele Flüchtlinge jetzt arbeiten. Und zwar nicht nur als Saisonkräfte, sondern die Überlegung ist, diese Flüchtlinge dann auch in Ausbildungsplätze reinzubringen.
Man bemühe sich darum, das möglich zu machen. Als Realpolitiker ist Andreas Osner bewusst, dass der ganze Integrationsprozess umso schwieriger wird, je mehr Flüchtlinge nach Konstanz kommen. Aber, erzählt der 47-jährige Sozialdemokrat, es gäbe immer noch viele Bürger, die sich engagierten und die Politik der Stadtbehörden unterstützten. So höre er immer wieder:
Wenn wir weiter so an einem Strang ziehen, dann können wir diese Krise auch schaffen.
Und solche Worte geben ihm Energie für seine Arbeit.
Erdgas belastet die Umwelt weniger als Holzschnitzel oder der Ersatz einer alten Ölheizung durch eine neue Ölheizung ist in jedem Fall die günstigste Variante. Mit solchen und anderen Sprüchen wirbt die Erdöl- und Erdgasbranche in der Schweiz für ihre Produkte. Das gehe nicht, sagt nun aber die Schweizerische Lauterkeitskommission. Die Werbung führe in die Irre. Sarah Nowotny.
Die Umweltorganisation Greenpeace hat die Beschwerde eingereicht. Die Lauterkeitskommission gibt ihr nun in fast allen Punkten recht. Das Gremium von Werbebranche und Bund, das Empfehlungen zu fairer Werbung macht, sagt damit, die Erdöl- und Erdgasbranche habe in der Schweiz teilweise unfaire Werbung verbreitet. Auf jeden Fall macht die Branche viel Werbung. Im Fernsehen, auf Plakaten, im Internet, in Broschüren. Und sie benutzt dabei, vor allem in Broschüren und im Internet, öfters zu viele Superlative, behauptet auch Dinge, die sie nicht belegen kann. So sieht es zumindest die Lauterkeitskommission. Wer jetzt eine flammende Verteidigungsrede der Erdöl- und Erdgasbranche erwartet, täuscht sich. Roland Bilang, Direktor der Erdölvereinigung.
Wir sind im Grundsatz einverstanden, dass man auf solche absoluten Formulierungen verzichten soll, ja.
Nach dem Kontakt mit Greenpeace habe man entschieden, gewisse Formulierungen wegzulassen. Formulierungen wie «Ölheizungen seien häufig der wirkungsvollste und wirtschaftlichste Weg» und diese auch tatsächlich gestrichen.
Wir meinen, dass heute keine solche beanstandenden Formulierungen vorhanden sind in unserem Angebot.
Ähnlich klingt es beim Verband der Schweizerischen Gasindustrie. Gewisse Sätze aus der Werbekampagne habe der Verband neu formuliert. Eine Überprüfung zeigt, dass tatsächlich die meisten beanstandeten Stellen aus dem Internet verschwunden sind. Schon 2007 hatte Greenpeace eine Beschwerde eingereicht gegen die Erdölvereinigung, schon damals mit Erfolg. Jetzt sagt Georg Klingler, Klimaschutzexperte bei der Umweltorganisation.
Wir werden natürlich prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, vielleicht mit Konkurrenten, die auch Heizungssysteme verkaufen, die erneuerbar sind, gegen die fossilen Verbände vorzugehen.
Sollte auch die nächste Kampagne für fossile Energien unlauter sein, prüfe Greenpeace eine Klage vor Gericht.
Frauen sind weniger arbeitslos als Männer. Das könnte meinen, wer heute die aktuellsten Arbeitslosenzahlen anschaut. Nur 40% der Stellensuchenden sind Frauen. Doch die Statistik sagt nur die halbe Wahrheit. Wirtschaftsredaktorin Maren Peters.
Frauen sind anders als Männer, das zeigt sich auch am Arbeitsmarkt. Ökonom Michael Siegenthaler vom Konjunkturforschungsinstitut der ETH Zürich.
Das eine ist, sie beteiligen sich am Arbeitsmarkt weniger, sie arbeiten weniger und weil sie weniger arbeiten, suchen sie auch weniger eine Stelle.
Und lassen sich deshalb zweitens auch seltener bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren RAF registrieren.
Frauen gehen nicht aufs RAF oder zumindest weniger als vergleichbare Männer,
sagt Ökonom Siegenthaler. Denn Frauen sind oft Zweitverdienerinnen und daher oft nicht so sehr auf das Gehalt angewiesen. Daher tauchen viele stellensuchende Frauen in der Arbeitslosenstatistik gar nicht auf. Aussagekräftiger als die Arbeitslosenzahlen sei die Erwerbslosenquote, sagt Arbeitsmarktforscher Siegenthaler. Sie beruht auf Haushaltsumfragen des Bundesamts für Statistik. Und da zeigt sich ein ganz anderes Bild.
Frauen haben ein höheres Arbeitslosigkeitsrisiko und das liegt wahrscheinlich teilweise daran, dass sie eben oft in schlechteren Jobs arbeiten, dass sie oft in instabilen, prekären Arbeitsverhältnissen sind. Und da ist das Risiko, dass man dann eben, wenn es schlecht geht, entlassen wird, größer.
Das hat auch mit Bildung zu tun, die bei Frauen im Schnitt immer noch schlechter ist als bei Männern.
Bessere Bildung ist ein großer Schutz vor Arbeitslosigkeit und weil die Frauen eben schlechter gebildet sind, sind sie weniger gut geschützt.
Ein Beispiel dafür ist der Detailhandel, der größte Arbeitgeber für Frauen in der Schweizer Privatwirtschaft. Von den rund 300.000 Stellen sind rund 2/3 von Frauen besetzt, sagt Nathalie Imboden von der Gewerkschaft Unia. Die Arbeitsbedingungen hätten sich im letzten Jahr deutlich verschlechtert. Allein im Verkauf sei die Arbeitslosigkeit im Februar im Jahresvergleich um 13% gestiegen.
Und das trifft natürlich vor allem Frauen in dieser Branche.
Es dürfte noch schlimmer kommen. Vor kurzem hat der Kleiderhändler Blackout sein persönliches Blackout angekündigt. 500 Stellen fallen weg. Viele Frauen sind betroffen. Einen neuen Arbeitsplatz zu finden, sei für sie oft schwer, sagt Nathalie Imboden.
Im Detailhandel insgesamt hat die Zahl der Beschäftigten abgenommen. Das heißt, es sind weniger Stellen im Moment verfügbar. Also die Branche hat Mühe. Und das heißt, für die Betroffenen ist es im Moment eindeutig schwieriger, wieder eine gute Stelle zu finden.
Zumal viele Detailhändler dazu übergingen, die Pensen der Teilzeitjobs aus Kostengründen zu reduzieren. Das Beispiel Detailhandel zeigt, Frauen haben es am Arbeitsmarkt immer noch schwerer als Männer, auch wenn das auf den ersten Blick gar nicht auffällt. Aber das ändert sich ganz langsam. Jüngere Frauen haben schon heute im Schnitt eine bessere Bildung als Männer. Damit wachsen ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt, damit sinkt auch das Risiko, arbeitslos zu werden. Ein kleiner Lichtblick für die Frauen.
Maren Peters. Gleich ist es eins, gleich bei uns im ersten und vierten. Bei der Diskussion über das neue Adoptionsrecht geht es auch stark ums Familienbild. Das zeigte sich heute auch in der Debatte im Ständerat. Wir nehmen den Faden auf im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen, heute mit Patrick Seiler.
Personen, die in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft oder im Konkubinat leben, sollen künftig die Kinder ihres Partners adoptieren dürfen. Der Ständerat hat eine Gesetzesänderung mit großer Mehrheit angenommen. Bedingung für eine Adoption ist, dass ein Paar mindestens 3 Jahre zusammengelebt hat. In der Schweiz sind 15 mutmaßliche Mitglieder der Mafia-Organisation 'Ndrangheta festgenommen worden. Es handelt sich um italienische Staatsangehörige. Das teilte das Bundesamt für Justiz mit, das die Festnahmen angeordnet hat. Die italienischen Behörden haben um die Auslieferung ersucht. Wegen eines Felssturzes sind mehrere hundert Bewohnerinnen und Bewohner des Kalankatals im Kanton Graubünden von der Umwelt abgeschnitten. Das Geröll, das sich bis zu 4 Meter hoch häuft, verschüttete nach Angaben der Polizei die Kalanka-Straße zwischen Molina di Buseno und Arvigo. Bis Freitag soll eine Umfahrungsstraße erstellt sein.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.